glaube, so leer habe ich die Gemeinde noch nicht erlebt. So viele in Urlaub. Ich weiß, da ist gerade so eine Konferenz in Polen, bei der viele sind. Und dann sind noch andere Reihen gelichtet. Meine Woche war weniger eine Urlaubswoche. Ich habe dafür gesorgt, dass andere Urlaub hatten und fühle mich jetzt etwas müde. Habe aber noch eine Woche vor mir. Ich habe das vorhin hier so ein bisschen im Gesprächskreis erzählt. Wir machen gerade in Soest Ferienspiele für Pfadfinder, also Kinder im Jungpfadfinderalter. Und habe im Moment das Gefühl, wir könnten noch fast mit den Kindern auf dem Gelände übernachten, weil von der Anstrengung her ist es gleich, ob mit oder ohne Übernachtung, so fühlt es sich im Moment an. Weil es geht halt morgens früh los. Wir haben, die Kinder kommen von 10 bis 16 Uhr, aber wir müssen halt noch vorbereiten und nachbereiten und wieder vorbereiten für den nächsten Tag. Wir kochen mit den Kindern auf verschiedene Art und Weise auf offenem Feuer. Wir haben extra so einen Pizzabackofen aufgestellt, um Pizza zu machen und über Feuertopf. Wir haben so kleine Ytongöfen gebaut, wo die Kinder dann auf offenem Feuer dann Bratkartoffeln machen können und Pfannkuchen. Das haben wir gestern den Eltern dann alles gezeigt und gesagt, zu Hause müssen sie jetzt auch ran. Die haben gelernt, wie man Pfannkuchen backt, zumindest wenn ihr den Teig schon mal für sie vorbereitet. Das haben wir dann gemacht. Genau. Es gibt ja die Variante, das habe ich schon erlebt, dass jemand beim Predigen einschläft, aber in der Regel ist es nicht der Prediger. Könnte heute vielleicht passieren, nein, ich hoffe nicht, weil ich einfach ein bisschen müde bin. Ich möchte euch gerne etwas mit reinnehmen. Ewart, wo bist du? Du hast gesagt, wir sollen so ein bisschen erzählen, vielleicht auch von uns selber, dass wir einander besser kennen und verstehen lernen. Ich möchte euch gerne etwas sehr Persönliches heute mit reinnehmen. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie ihr damit oben geht, auch für euch selber, was ihr daraus macht. Und was ihr mit mir macht hinterher. Aber ich denke, oder ich komme mal von einem anderen Punkt. E.G. Weidt hatte hier und da mal eine Vision, dass sie gesehen hat, wie die Brüder und Schwestern aufgestanden sind und angefangen haben, einander zu sagen, was falsch gelaufen ist, Sünden bekennen und einander um Vergebung, Verzeihung gebetet. Es geht jetzt nicht, dass ich euch um Verzeihung bitten will, aber sie hat sowas gesehen und hat gesagt, das würde wirklich eine Veränderung in die Kirche reinbringen. Leider hat sich das nicht erfüllt. Es ist bei dieser Vision geblieben, so in einem Punkt. Und ich möchte euch in zwei Dingen Mut machen, dass ihr ehrlicher seid, auch euch selbst und Gott gegenüber, aber auch, dass ihr, wenn ihr merkt, was in Ordnung zu bringen ist, es auch tut. Vor 2 Wochen war ich in der Situation, normalerweise erzähle ich nicht darüber, aber in diesem Zusammenhang ist es für mich ganz wichtig, weil das ist die erste Erfahrung, die ich in Bezug auf die Predigt heute gemacht habe. Dass ich eine neue Predigt brauchte und ich mache es nicht so, also ihr habt von mir bisher kaum eine Predigt gehört, die ich schon mal in der Vergangenheit ausgearbeitet habe. Also bevor ich nach hier in den Bezirk gekommen bin. Ich habe weit über 300 Predigten schon erarbeitet, irgendwas 350, 360 Predigen bisher in meinem Predigerdasein. Und mir ist es wichtig, ich möchte gerne das verkündigen, was dran ist. Und darum greife ich mit einem Grund, warum ich sehr gut wie ganz selten mal auf eine ältere Predigt zurückgreife, es sei denn, ich habe das Gefühl, es ist dran, dann halte ich dir auch. Und so habe ich Gott gefragt in meiner Andacht, wie gesagt, Jesus, was ist dran? Worüber möchtest du, dass ich predige? Und ich habe nichts deutlich gehört. Ich hatte nur so einen ganz vagen Eindruck, dass ich dachte, naja, dann gehe ich mal in meine persönliche Bibellese rein. Und ich lese nicht jeden Tag in meiner persönlichen Bibellese, aber wenn ich gerade nicht so eine Stelle habe, die mir besonders wichtig ist, eine Bibelstelle, dann lese ich in meiner persönlichen Bibellese, meinem Fortlaufenden weiter. Und ich habe vor einiger Zeit begonnen, neu das Alte Testament durchzulesen und war gerade im 1. Chronikenbuch gelandet. Und habe da die Geschichte gelesen, wie David, der König David, die Bundeslade nach Jerusalem zurückholen lässt. Das ist erst schief gegangen, der erste Versuch, nicht so gelaufen, wie er sich das gedacht hat, weil sie haben es nicht so gemacht, wie es von Gott vorgeschrieben war. Die Bundeslade soll eigentlich von den Leviten getragen werden. Sie haben sie auf einen Ochsenkarren gestellt und dann hat sich irgendwie ein Ochse losgerissen und der Usia wollte den eben festhalten. Und das hat ihn dann leider das Leben gekostet. David war etwas nervös. Aufgrund dessen hat beschlossen, das Ding fasse ich nicht mehr an. und hat das einfach bei Obed-Edom, so hieß der, auf den Hof stellen lassen und hat gesagt, da steht es gut, brauche ich nicht. Dann hat er aber mitgekriegt, innerhalb von 3 Monaten nahm Segen und Wohlstand bei Obed-Edom zu. 3 Monate ist eine kurze Zeit, um zu sehen, dass Segen und Wohlstand zunimmt bei jemandem. Also es muss richtig das Füllhorn des Segens ausgegossen worden sein durch Gott auf dieser Tenne. So dass er beschlossen hat, das Ding hole ich jetzt doch nach Jerusalem, es scheint doch ganz gut zu sein, und lässt es zurückholen nach Jerusalem. Während er das macht, tanzt und hüpft er vor der Bundeslade her und das sieht eine seiner Frauen, nämlich seine erste, die Michal. Und ich lade euch ein, diesen Text einmal aufzuschlagen. Wir werden aber dann noch einen anderen vertiefend anschauen. Der steht in 1. Chroniker 15, 29. Erster Chroniker 15, Kapitel 15, und ich lese ab Vers 29. Als die Bundeslade in die Davidstadt getragen wurde, stand Davids Frau Michal, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor Freude umhersprang und tanzte. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Dieser Vers hat mich mitten ins Herz getroffen. 3 Leute, die hier sind, die mich ein bisschen besser kennen, weil wir uns regelmäßig treffen, kennen da schon ein bisschen was von. Das muss ich kurz ausholen. Es gibt einen Herzenswunsch in meinem Herzen. Weil mein Hauptwunsch ist, Gott immer näher zu sein. Mein zweiter Wunsch ist, dass ich anderen Menschen davon so weiter erzähle, dass sie auch den Wunsch haben, Gott immer näher zu sein. Und mein dritter Wunsch ist einer, der damit verbunden ist, nämlich, das habe ich schon mal drüber erzählt, die Schlüssel zu den Herzen der Menschen zu bekommen. Eine Art, was die Bibel dazu sagt, was das ist, das sind sogenannte Worte der Erkenntnis. Nochmal kurz zur Erklärung. Jesus sitzt am Jakobsbrunnen, da ist eine Frau, die Wasser holt. Jesus fängt ein Gespräch mit ihr an und es geht um Wasser und sie versteht Brunnen, Quellwasser, und er meint damit lebendiges, also geistliches Wasser, und sie will dieses Wasser unbedingt haben, also das Quellwasser, und er sagt, geh hin und hol deinen Mann. Und sie sagt darauf, ich habe keinen Mann, und er sagt, richtig, 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht deiner. Woher wusste Jesus das? Das kann er nur gewusst haben, weil Gott es ihm durch den Heiligen Geist offenbart hat. Es gibt auch andere Stellen, wo es heißt, also die Pharisäer sind wütend, sauer auf ihn, und es steht im Text, und sie dachten beieinander, wie kann er? Und Jesus antwortet auf das, was sie denken. Woher weiß er, was sie denken? Es gibt nur eine Möglichkeit, weil Gott es ihm durch den Heiligen Geist offenbart hat. Und es gibt ganz viele solche Stellen, wenn ihr hineinschaut, wo immer wieder deutlich wird, Jesus weiß etwas über Menschen und er nutzt dies, um ihre Herzen aufzuschließen für Gott. Dinge, die ihm nur Gott mitgeteilt haben kann. Ich bete schon sehr lange dafür, dass ich mehr und mehr solche Worte der Erkenntnis in meinem Leben erlebe, weil ich gerne Menschen für ihn erreichen möchte. Und ich glaube, für mich mit einer der überzeugendsten Sachen, zumindest ist es in den Evangelien so, dass Menschen zu Gott gefunden haben, ist, dass Gott direkt in ihre Herzen hineingesprochen hat. Und oft hat er das durch Jesus getan oder seine Nachfolger, aber auch eben durch Dinge, entweder waren es Zeichen und Wunder, die geschahen und sie dadurch die Kraft Gottes erlebt haben, oder so, was ich gerade erzählt habe mit diesem Frau, dem Beispiel der Frau im Jakobsbrunnen. Und ich lese so in meinem Tagebuch, auch vom letzten Jahr, und ich stelle fest, dass ich Anfang letztes Jahres auch schon stark diesen Gebetswunsch hatte, und den habe ich schon recht lange. Ich habe festgestellt in meinem Tagebuch, dass ich das erste Mal diesen Wunsch hatte nach mehr im Jahre 2004, und wir haben jetzt das Jahr 2017. Das ist also schon eine lange Zeit. Ich erlebe sowas, Aber ich wünsche mir, im Supermarkt zu stehen und Gedanken für Menschen zu haben. Ich wünsche mir, in der Fußgängerzone zu sein, dass Gott mir etwas für Menschen sagt und dann ganz gezielt Menschen auf diese Art und Weise ansprechen zu können. Und ich war so im Gebet und habe Gott gefragt, Herr, ich habe letztes Jahr schon dieses große Verlangen gehabt und ich habe den Eindruck gehabt, du willst mich weiterführen darin, aber es ist so ein bisschen wie Kaugummi, es geht nicht so richtig vorwärts. Es geht vorwärts, aber ich wünsche mir mehr. Und dann habe ich zur Antwort bekommen und da habe ich letztes Mal etwas angedeutet und da möchte ich heute tiefer darauf eingehen. Es liegt an deinem blinden Fleck. Wenn ihr euch erinnern könnt, dazu habe ich was in der letzten Predigt gesagt. Und ich habe euch erzählt, dass ich sagte, mein blinder Fleck hat etwas mit den Einstellungen zu manchen Menschen zu tun. Und heute möchte ich jetzt, habe ich gesagt, ich werde ein bisschen persönlich. Gott hat mir etwas offenbart und er hat gesagt, weißt du was, dein Problem ist, weil ich habe ihn gefragt, blinder Fleck ist ja toll, aber ein blinder Fleck hat die Eigenschaft, dass es ein blinder Fleck ist. Du musst mir sagen, was ist mein blinder Fleck, sonst habe ich ja keine Chance. Wie soll ich sonst wissen? Und er sagte sofort zu mir, dein Problem ist, dass du manchen Menschen überheblich empfindest und dich auch so äußerst. Das hat mich sehr ins Herz getroffen. Und mir ist auf einmal bewusst geworden, das stimmt. Habe euch letztes Mal auch erzählt von einem jungen Mann, den haben wir im Urlaub getroffen, der etwas anders aussah, hier überall Piercings. Oder ich habe gerade neulich wieder einen getroffen, ich weiß nicht, ob die kennt, also die diese Tunnel in den Ohren haben. Mir fällt es total schwer, wenn jemand an einer Einkaufskasse sitzt mit so riesen Tunneln. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was diese Tunnel sind. Das ist, was die Afrikaner eigentlich haben, dass sie das Ohrläppchen immer größer machen, dass man da also einen Hammer nachher durchwerfen kann oder so. Weil das ist bei manchen irgendwie schick und modern. Und ich hatte gemerkt, dass ich wirklich, das war mir bewusst geworden, dass ich eine sehr negative Einstellung gegenüber diesem Mann hatte, diesem jungen Mann, der uns entgegenkam. Und darüber sind so, also diese ersten Eindrücke sind so ein paar, 2-3 Wochen hingegangen. Und das hat schon angefangen, mein Leben zu verändern, dass ich einfach mir bewusst geworden bin, dass was mein blinder Fleck war. Und ich auf einmal gemerkt habe, hier hast du wieder nicht positiv über jemanden gedacht. Und es hat sich dadurch was begonnen, in meinem Leben zu verändern. Und ich dachte, jetzt müsste doch langsam auch was anderes sich verändern, dass ich mehr von Gott höre. Wiewohl, das muss ich dazu sagen, ich bin Gott dankbar, auch wenn sich nichts verändern sollte in dieser Hinsicht. Die Erkenntnis ist schon wichtig zu wissen, weil wenn wir eine negative Einstellung haben, das hilft nicht, wenn wir Menschen erreichen wollen. Sage ich gleich noch mehr zu. Und ich war wieder im Gebet und habe Gott gefragt, warum ändert sich nicht noch mehr? Ja, wie viel Zeit wird vielleicht noch vergehen? Und ich habe wieder gehört, es liegt immer noch an deinem blinden Fleck. Und habe ich gesagt, wie, es ist immer noch dasselbe. Und Gott hat mir noch einen Zwillingsbruder dazu genannt. Das Kind Überheblichkeit hat noch einen Zwillingsbruder. Und dieser Zwillingsbruder ist noch hässlicher als das Kind Überheblichkeit. Und das haben wir gerade in diesem Text gelesen, den wir uns angeschaut haben. Verachtung. Das kommt ganz schnell hinterher, wenn ich überheblich auf Menschen schaue, dass ich Menschen auch verachte. Und das hat mich noch tiefer ins Herz getroffen und mir wurde noch mehr bewusst. Und als ich diesen Text gelesen habe, wir haben manche Bibeltexte zweimal in der Bibel. Und das macht es sehr, sehr spannend zu schauen, weil es wird ja von verschiedenen Autoren angeschaut, wie haben sie das betrachtet. Und ich bin gleich in das zweite Buch Samuel ins 6. Kapitel gegangen und ich lade euch ein mit mir, dass wir da jetzt genau hingehen, ins 2. Samuel Buch Kapitel 6 und uns dort einmal diese Geschichte ein bisschen ausführlicher anschauen, wie das war mit der Heimholung der Bundeslade und der Reaktion von Michal auf diese Angelegenheit. 2. Samuel 6 und ich lese ab Vers 12. Als der König davon erfuhr, dass der Herr wegen der Lade Obed-Edoms mit Glück und Wohlstand ihn gesegnet hatte, ging er hin, um sie in einer feierlichen Prozession aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidstadt heimzuführen. Als die Träger der Lade des Herrn die ersten 6 Schritte zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte ein Rind und ein Mastkalb. Unterwegs tanzte er mit ganzer Hingabe vor dem Herrn und seiner Lade. Er hatte nur einen leinenen Priesterschurz um. So überführten David und die Männer aus ganz Israel die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widderhörner nach Jerusalem. Habt ihr so einen Gottesdienst schon mal erlebt? Mit Hüpfen und Tanzen und Springen und Jubelgeschrei und richtig mit Lärm. Das war Gottesdienst. Ein bisschen ungewöhnlich gewöhnungsbedürftig, glaube ich, so für unser Empfinden auch. Und so häufig lese ich das im Alten Testament auch nicht, dass das so stattgefunden hat. Da wird einem ein bisschen unwohl bei. Wie gut, dass es dann weitergeht, als die Bundeslade in die Stadt Davids getragen wurde, stand David, erstmal stand David Michael, die Tochter Sauls, am Fenster. Sie fand es unpassend, dass David als König vor dem Herrn hertanzte und hüpfte. Und hier haben wir den Satz, und verachtete ihn in ihrem Herzen. Und dann geht es weiter. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David für sie errichtet hatte, und an den vorgesehenen Platz gestellt. Der König opferte Brandopfer und schlachtete Tiere für das Opfermahl. Ach, Schwitz, wieder angenehmer Gottesdienst. Das kennen wir zumindest vom alten Bund her. Opfer hat man dargebracht für Gott. Und jetzt haben wir wieder einen angenehmen Gottesdienst, das Gewohnte, Vertraute. Wie gut, ist vorbei dieser komische Hüpf- und Tanz. Unfug da, vielleicht denkst du das. Ja, das kommt auch noch dazu. Da steht eben nur mit dem Priesterschurz bekleidet. Ich weiß nicht, wie das so ausgesehen haben mag, wenn du dann springst und hüpfst und hast nur ein einzelnes Kleidungsstück sehr luftig an. Also das auch noch dazu. Hä? Ja, genau. Weißt du, wie es aussah? Es war auf jeden Fall ein ärmelloses Obergewand, was er so übergezogen hatte. War also schon nicht ohne. Nach dem Mahl segnete er das Volk im Namen des Herrn, des Herrschers der Welt. Was ich sehr, sehr schön finde, und das ist anders damals als heute, Gottesdienst war immer mit Essen verbunden. Da steht Brandopfer und Heilsopfer. Das Brandopfer hat man vollständig verbrannt. Das Heilsopfer wurden nur bestimmte Teile daraus verbrannt und der Rest wurde an heiliger Stätte von den Priestern und den Opfern gegessen. Das heißt, die haben richtig fette Mahlzeit gehabt, also haben richtig schön miteinander gegessen und es sich gut gehen lassen in der Gegenwart des Herrn. Das ist übrigens auch Gottesdienst. Eigentlich von der Bibel her ist Gottesdienst ohne Essen nur so ein halber Gottesdienst. Es war immer mit Essen verbunden, auch im Neuen Testament. Als alle aus Israel, die dabei gewesen waren, die ganze große Menge Männer wie Frauen bekamen einen Ring- oder Fladenbrot und Dattelkuchen und Rosinenkuchen mit auf den Heimweg. Also es gab was richtig Schönes, Deftiges zu essen und dann gab es auch noch Nachspeise dazu und noch ein bisschen Wegzehrung, um den Verdauungsspaziergang dann gut auf der Heimfahrt oder auf dem Heimweg vollziehen zu können. Es macht so den Eindruck, auch mit dem Segen, den David über dem Volk ausspricht, dass es ihm wirklich wichtig ist, das Volk mit hineinzunehmen. Und es sieht so aus, dass der David so ganz erfüllt ist von dem, was hier passiert ist. Die Bundeslade bringt so einen Segen, ich hole die heim, wir machen ein großes Fest, diesmal gelingt es wirklich, wir haben sie zurückgebracht, wir haben einen festlichen Gottesdienst, an dem alle teilnehmen, wir haben eine wunderbare Gemeinschaft, uns geht es gut, wir haben lecker zu essen mit allem, was dazugehört. Und so richtig erfüllt von dieser Feier geht David nach Hause, hier heißt es, um seine Familie zu segnen. Michal, die Tochter Sauls, kam ihm schon entgegen und spottete, heute hat der König von Israel aber wirklich Ehre eingelegt. Das war der Vers, falls ihr ihn sucht, der Vers 20, genau. Ja, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, also sie geht ihm schon entgegen, um ihm zu sagen, dass er ein Vollpfosten ist. Das wäre so das Neudeutsche. ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, du hast so richtig eine spannende Zeit mit Gott, bist ganz Gott nahe, bist erfüllt von der Gegenwart Gottes und dann kommt einer an und sagt, du bist ein Trottel. Das kann einen so richtig, richtig runterreißen. Gerade wenn du auch noch nach Hause kommst, in diesem Fall, und möchtest deine Familie segnen und dass sie daran Anteil haben lassen, was du mit Gott erlebt hast, und deine Frau kommt dir entgegen und sagt, du bist ein Trottel. Super. Das kann so richtig alles kaputt machen. Vor den Frauen seiner Diener, also sagt sie ihm auch nochmal, hat er sich schamlos entblößt, wie nur es das geringste Gesindel tut. Sie sagt ihm eben, du bist überhaupt kein König, sondern du bist einer, also hier merkt man, hier steckt auch Verachtung für andere Menschen drin, nämlich die geringsten Diener, die verachtet sie auch alle, das sind alles nur Halbmenschen, minderwertige Menschen. Und du bist auch einer von diesen minderwertigen Menschen. Und das auch noch von der eigenen Frau gesagt zu bekommen, ist nicht so angenehm. David erwiderte ihr, zur Ehre des Herrn habe ich es getan. Er hat mich deinem Vater und all seinen Nachkommen vorgezogen, um mich zum Anführer seines Volkes Israel zu machen. Deshalb will ich auch in der Zukunft zu seiner Ehre tanzen und springen. Und mich noch tiefer erniedrigen als dieses Mal. Ich will mich selbst für gering halten, aber die Frauen, die mich deiner Meinung nach verachten müssen, die werden es verstehen und mir Ehre erweisen. Und dann kommt ein ganz spannender Satz. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Verachtung macht kinderlos. Ich will das an meinem Beispiel deutlich machen. Ich habe Gott gebeten, gib mir doch diese Worte Erkenntnis, die Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Was mir aber nicht bewusst war, dass ich zu vielen Menschen, die irgendwie anders sind, die rauchen oder riechen anders oder keine Ahnung, was sie sind, dass ich mein Herz nicht vollkommen positiv in Bezug auf sie eingestellt war. Vielleicht, also in manchen sogar auch, was ist das denn für einer, wie benimmt er sich oder sowas. Es war mir nicht bewusst, aber es war da. Es ist mir erst bewusst geworden, als Gott mich auf meinen blinden Fleck hingewiesen hat. Und nun stell dir Folgendes vor. Worte der Erkenntnis sind Worte der Liebe Gottes zu den Menschen, um sie zu erreichen. Und Gott hat mir gesagt, ich habe die ganze Zeit schon zu dir gesprochen, aber du selber hast dir einen Filter vor die Ohren gelegt. Weil wenn ich negative Einstellung zu Menschen habe, wie soll Gott durch mich positive Dinge zu ihnen sprechen? Ich kann sie gar nicht hören, weil so ein negativ geistlicher Filter vor meinen Ohren ist. Ich fand es ganz spannend. Ich weiß nicht, jemand hatte mir dann gesagt, aber gibt es nicht Menschen, die man einfach verachten muss für das, was sie so getan haben? Weil wir können Unterschiedliches nehmen. Bleiben wir in der Politik, schau dir manche von unseren großen Politikern an, auch in der Gegenwart, wir müssen gar nicht in die Vergangenheit gehen. Türkei, Polen, USA, um mal drei Stichworte aktuell zu nehmen, was so läuft hier auf dieser Welt. Ja. Aber wenn wir auch in Dichter kommen, also wir gehen aus der Politik raus, Leute, die andere so lange mobben, dass sie dann auch in der Schule teilweise, ich habe gehört, jedes sechste Kind in der Schule erlebt Mobbing. Und dass teilweise Kinder daraus verzweifeln, es ist ein Buch, was mein Sohn lesen muss über ein Mädchen in der Schule, die, weil sie Mobbing erlebt hat und sich nicht angenommen fühlte, sich dann das Leben genommen hat. Und die Kinder müssen das dann durchkauen in Englisch. Wie hieß es nochmal? Ja, 13 Reasons Why. Ich weiß den deutschen Titel nicht. 13 Gründe Warum. Die hat 13 Kassetten aufgenommen, um ihren... Ja, tote Mädchen lügen nicht, wer das vielleicht mitgekriegt hat. Das ist nur eine Erzählung, aber es ist nicht so weit hergeholt, dass es sowas auch bei uns läuft. Muss man solche Menschen nicht verachten? Jesus ist zu den Zöllnern und Sündern gegangen. Jesus, wenn er heute hier wäre, um vergleichbar das zu machen, was er damals gemacht hätte, hätte er Folgendes getan. An einem Bezirk, wo ich war, bin ich immer an einem Haus vorbeigekommen mit rosa Beleuchtung und rosa Herz und es stand auch rosa dran. ein bestimmtes Etablissement. Jesus hätte angehalten und wäre reingegangen. Aber nicht, um die Dienste dieser Damen in Anspruch zu nehmen, sondern weil er sie liebt und weil er ihnen seine Liebe auch dorthin bringen möchte. Wenn Jesus die Menschen verachtet hätte, egal was sie getan hätten, hätte er niemanden erreicht. Wären du und ich heute nicht hier und würden hier nicht sitzen. Und jetzt habe ich noch so einen letzten provozierenden Gedanken und dann noch ein paar Schlussgedanken. Wir schrumpfen als Kirche in Deutschland. Als ich in Deutschland angefangen habe als Prediger, waren wir über 36.000 Adventisten. Wir sind jetzt unter 35 knapp so rum. Letztes Jahr sind wir mal ein klein bisschen gewachsen. Aber wenn wir auch in der westlichen Welt anschauen, insgesamt schrumpft unsere Kirche. In der südlichen Hemisphäre, also Südamerika, in Afrika, da wachsen wir ganz stark, aber sonst sind wir eine schrumpfende Kirche. Und wir sagen so stolz, wir sind 20 Millionen Adventisten mittlerweile schon. Die Weltbevölkerung nähert sich den 8 Milliarden an. Du kannst mal mathematisch ausrechnen, wie viel 20 Millionen im Vergleich zu 8 Milliarden sind. Wir sind im Promille-Bereich, ganz wenig. Auch wenn es toll ist, also ich finde es schön, dass wir immer mehr Menschen erreichen. Es mag viele Gründe geben, dass es uns nicht gelingt, Menschen zu erreichen, aber ich möchte zwei Dinge nennen und ich trete uns allen da mal ein bisschen auf die Zehennägel. Ich will uns das nicht ersparen. Solange ich ein Feindbild im Kopf habe, kann ich Menschen nicht erreichen. Wir haben manches entdeckt, aber es ist was dazu geworden in unserer Theologie, was ein Feindbild geworden ist. Zumindest in der Vergangenheit bei manchen immer noch. Solange ich denke, dass die katholische Kirche, um es mal beim Namen zu nennen, der Feind ist, werde ich Menschen nicht erreichen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, was ich immer wieder darauf stoße. Ich höre immer wieder, dass Christen, die den Sabbat nicht halten, keine richtigen Christen sein können. Weil wenn sie den Heiligen Geist hätten, dann würden sie ja den Sabbat halten. Und wir sagen ihnen, ihr seid keine richtigen Christen, so denken wir zumindest über sie und wollen uns mit ihnen nicht abgeben. Solange wir so über andere Menschen denken, werden wir sie nicht erreichen. Jesus hat schon Dinge gesehen, auch beim Namen genannt, die nicht richtig gelaufen sind, aber er hat die Menschen nie verachtet. Wenn du Menschen verachtest oder auf sie herabschaust, dann landest du in der Falle von Michal. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und selbst wenn du Kinder bekommst, ist das Problem, dass du sie immer infizierst mit dem Gift der Verachtung und des Herabsehens, was du in deinem eigenen Herzen mit dir trägst. Weil es ist keine reine Liebe, sondern es ist eine leicht vergiftete, furchtbar vergiftete Liebe, die du ihnen bringst, weil du ihn gleichzeitig mit einimpfst, da sind die Feinde und das ist das Feindbild. Es ist nie gesund, wenn wir ein Feindbild haben oder wenn wir Menschen verachten oder auf sie herabschauen. Ich möchte es positiv formulieren. Ich komme zurück zu dem Gedanken, dass Jesus so etwas hatte wie Worte der Erkenntnis, also Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Positive Schlüssel. Und das sind Schlüssel der Liebe. Um so etwas, um Menschen weiterbringen zu können, positiv, brauche ich diese Schlüssel der Liebe. Weil die Liebe sieht, was in dem Menschen ist. Wir sehen nur, was außenrum ist und kommen dann ganz schnell mit unseren Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Der trägt eine Brille, der hat zu viel im Computer reingeschaut. Keine Ahnung, ja. Um dich mal zu nehmen, ja. Du hast Übergewicht, ja, der isst nur Süßigkeiten. Weiß ich nicht, ob du es tust, ja. Aber so, dass wir Leute so anfangen, in Schubladen zu stecken und von Äußerlichkeiten zu beurteilen. Ja, warum trägst du deine Haare und der hinten nur nicht offen? Um irgendwelche dummen Beispiele zu nehmen. Die Liebe sieht ins Herz. Aber Überheblichkeit und Verachtung nicht. Die Liebe sieht auch, was da drin ist. Es ist doch kein Mensch geboren wie ein Erdogan. Oder weiß nicht, wer in den Nachrichten gesehen hat, jetzt vor einem Jahr war so ein Amoklauf da in München, glaube ich. Da ist irgendjemand hin und hat da ganz viele junge, ausländisch aussehende Menschen umgebracht. keiner wird doch so geboren, dass er sowas tut. Irgendwas ist doch passiert im Leben eines Menschen, dass er sowas macht. Die Liebe sieht das tiefe Sehnen im Herzen der Menschen. Viele Menschen, die nach außen wie ein Kaktus sind, haben irgendwo Verletzungen in ihrem Leben erlebt, sind nicht geliebt worden, haben das nicht erfahren. Und wenn ich dann draußen noch draufhaue, auf sie herabschaue oder auch noch sie ablehne in meiner Verachtung, dann kann Jesus nicht diesen Kern der Sehnsucht aufschließen, der da drin ist. Die Liebe sieht das Potenzial, was Menschen im Herzen haben und möchte helfen, dass es rauskommt. Und die Liebe entdeckt die Schlüssel zum Herzen der Menschen, damit es sich entfalten kann. Ich habe meiner Predigt einen Titel gegeben, Silas. Du musst den dann auch noch mit, so wie er geschrieben wird. Ich habe es verurteile in Klammern dich nicht. Also verurteile nicht, urteile nicht oder verurteile dich nicht. Es gibt auch zu einem Bibeltext, mit dem Maß, mit dem ihr wisst, werdet ihr selber wieder bemessen werden. Und ich meine, dieses Verurteile auch in dem Sinne, trifft kein Fehlurteil über jemanden, weil es kann auf dich zurückfallen. Du machst dich selber damit unfruchtbar, und was ich noch viel schlimmer finde, wenn ich mit Überheblichkeit oder Verachtung auf wen auch immer herabschaue, diese Person kann durch mich auf jeden Fall nicht gewonnen werden. Und vielleicht ist schon manch einer, hat deswegen nicht zu Christus gefunden, weil er mir in meiner Überheblichkeit oder Verachtung begegnet ist. Und hier kommen wir bei einem Gedanken an, der mich nicht loslässt und den ich euch auch immer wieder mitgeben möchte. Statt dass wir überheblich sind und auf Menschen herabschauen oder sie gar verachten. Bitte wirklich Jesus, dass er dir offenbart, wie ist denn mein Herz wirklich? Wenn du einen blinden Fleck hast, oder frag einfach mal Gott, mach's mal wie ich, gibt es einen blinden Fleck in meinem Leben? Und frag Gott mal, dass er ihn dir offenbart. Weil wenn er dir offenbart, dass du einen hast, wird er dir auch sagen, was es ist. Und so oder so, was es auch immer ist, bitte Gott, dass er dir seine Augen der Liebe gibt für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Was wir heute hier feiern, das Abendmahl, das ist das Symbol auch dafür und das Geschenk, dass Gott uns durch und durch liebt, egal wie wir sind. Und dass er nicht beim Äußeren stehen bleibt und uns verachtet und sagt, der geht sowieso verloren und das hat eh keinen Zweck mit dem, sondern dass er aus uns das herausholen möchte, was tief in unserem Innern verborgen ist. Die Schönheit dessen, was er in uns hineingelegt hat. Jesus hat uns gewonnen, weil er uns liebt. Lasst uns das feiern, mitnehmen und weitergeben.